Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Palast lebt. Mit dieser überraschenden Aussage eröffnet Christiane Peitz im Tagesspiegel ihren Bericht über das Jahresprogramm des Berliner Humboldt-Forums. Überraschend, weil mit Palast tatsächlich der Palast der Republik gemeint ist, der bekanntlich an der Schlossattrappe weichen musste, wo nun eben jenes Humboldt-Forum seinen Sitz hat. Warum also heißt die nächste Ausstellung dort Hin und Weg? Der Palast der Republik ist Gegenwart. Womöglich meint Programmleiterin Judith Prokaski das eher allegorisch. Prokaski möchte, dass Hin und Weg nicht nur zum Austausch über Erinnerungen an den sozialistischen Volkspalast inspiriert, sondern vor allem zur Diskussion über Ost-West heute. Beim Pressegespräch schweift Prokaskis Blick über die Runde. 12 Humboldt-Mitarbeiter sitzen mit am Tisch, nur einer ist ein Ossi. Ähnlich verdrängt wie der Volkspalast der DDR scheint in Russland die Erinnerung an Wladimir Iljitsch Lenin zu sein. So schreibt Viktor Jerofejew in der Welt anlässlich von Lenins 100. Todestag: Mein 15-jähriger Neffe Nikolai verblüffte die Verwandtschaft kürzlich bei einem Familienessen mit seiner Frage, wie hieß Lenin eigentlich mit Vornamen? Auf die Gegenfrage, was er denn meine, antwortete er, der Führer des Proletariats habe wohl Wassili geheißen. Warum aber erscheint der einstige Darling der Sowjetpropaganda heute in Putins Russland toter als alle Toten? Dazu Jerofejew: Lenin besitzt nicht eine einzige anziehende Eigenschaft, die für die sich rasant entwickelnde kremlfreundliche Massenkultur verwertbar wäre. Wenn ich mir Fotos von den Kongressen der ersten Kommunisten ansehe, unterscheidet sich Lenins Gesicht deutlich von denen der anderen. Es zeigt beinahe außerirdische Schwermut. Aber sollte er tatsächlich von einem anderen Stern gewesen sein, dann war es jedenfalls einer ohne jede Selbstreflexion. Und damit von der russischen Oktoberrevolution zu den rechten November-Radikalos aus Potsdam. Nur eine Woche nach Bekanntwerden der Gespräche zwischen Identitären, AfD-Leuten und anderen Remigrationsfans kamen diese bereits in fiktionalisierter Form auf die Theaterbühne. Clara Löffler zeigt sich in der Tageszeitung angetan von der szenischen Lesung, die im Berliner Ensemble stattfand. 19.000 Menschen schalteten den Livestream ein, viele weitere kamen zu den Public Viewings. Sie alle erfuhren weitere Details über den rechtsextremen Hintergrund der Gäste und ihre tiefe Verstrickung in die AfD. Solche Details sollten aber nicht nur dem ausgewählten Publikum im Theater vorbehalten bleiben. Warum nicht investigative Recherchen im Fernsehen präsentieren, in der Halbzeitpause eines Fußballspiels zum Beispiel oder anstelle von Werbeblöcken im Abendprogramm? Ob eine solch häppchenweise Verabreichung komplexer Inhalte tatsächlich der richtige Weg ist, sei dahingestellt. Daher abschließend lieber ein Werbeblock aus dem Bereich Herrenkopfbedeckungen. In der Süddeutschen Zeitung entwirft Kurt Kister die Phänomenologie einer neuen Hutmode. Kaum ist das neue Jahr auf subventionierten Traktoren vom Land in die Städte gefahren, hat es auch schon einen Trend mitgebracht. Wer die Landwirte, die Lastwagenfahrer, die Lokführer und die CSU-Landtagsfraktion wertschätzt, trägt Stadtbauernhut. Was dem Berliner Straßenchaoten mal die schwarze Lederjacke mit dem eingekreisten roten A auf dem Rücken war, ist dem Bataillon Söder der Stadtbauernhut. Aber Obacht, man muss dieses Accessoire auch tatsächlich tragen können. Wenn jemand einen Stadtbauernhut trägt, der weder Stadtbauer noch Landstädter ist, dann sieht man das sofort. Cem Özdemir zum Beispiel sieht in einem fehlfarbenen SBH über kariertem Hemd aus wie der älteste Enkel von Winfried Kretschmann, der gerade Urlaub auf dem Bauernhof macht. In solchem Falle also lieber Hut ab.